Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Herzlich willkommen zu Business Shift, dem Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die ihre Geschäftsstrategien zukunftsfähig gestalten wollen. Ich bin Tobias Kirchhoff, euer Gastgeber von TÜV Rheinland. Heute geht es um eine Branche, die oft unsichtbar im Hintergrund arbeitet, aber essentiell für unsere Wirtschaft ist: die Logistik. Chemielogistik klingt erst einmal sehr speziell und doch steht sie vor den gleichen Herausforderungen wie alle anderen Industrien auch. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und akuter Fachkräftemangel. Wie lassen sich globale Lieferketten effizient und gleichzeitig klimafreundlich gestalten? Welche Rolle spielen neue Technologien, um Personalengpässe auszugleichen? Und wie muss sich die Logistikbranche überhaupt transformieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Wer könnte diese und viele weitere Fragen besser beantworten als unsere heutige Expertin? Sonja Becker, Sustainability Manager bei Alfred Teilke. Liebe Sonja, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Tobias.
Und eine Person darf natürlich nicht fehlen, die immer an meiner Seite ist. Meine geschätzte Co-Moderatorin und Nachhaltigkeitsexpertin von TÜV Rheinland, Dr. Bahar Schad Krause. Herzlich willkommen, Bahar. Schön, dass
Hallo,
du da bist.
Hallo, schön, dass ich dabei bin. Hi, Sonja.
Hallo, Bahar. Danke für die Einladung.
So, und wir wollen direkt einsteigen. Sonja, Alfred Teilke, erzähl uns vielleicht mal, wer ist diese Firma Alfred Teilke, für die, die sie nicht kennen, und was machst du bei dieser Firma?
Ja, sehr gerne. Ja, die Alfred Teilke GmbH und Co. KG ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Hürth. Wir sind seit über 75 Jahren jetzt am Markt und spezialisiert eben für das Thema Chemielogistik. Bedeutet Transport, Lagerung, Umfüllung, Verpackung und so weiter, aber auch Beratung von Engineering-Projekten, Konzepten und Bau von solchen Logistikanlagen. Ja, und meine Aufgabe ist dort, das Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen. Ich bin vor 2,5 Jahren dort eingestiegen, habe eine Stabsstelle und bringe das Thema hoffentlich gut voran und habe zusammen mit der Geschäftsführung und mit vielen anderen Kollegen die Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und bin jetzt dabei, mich auf die regulatorischen Herausforderungen nochmal ganz speziell vorzubereiten und uns da fit zu machen.
Ja, ich hoffe, da erfahren wir heute einiges von dir und da kann vielleicht der eine oder andere Hörer, Hörerin auch was mitnehmen. Wenn wir uns Sustainability angucken, ESG ist ja in Europa so das Schlagwort, also sprich Umwelt, Soziales und Regulatorik. Ihr seid in allen drei Bereichen unterwegs.
Korrekt, ja.
Dann lass uns mal vorne anfangen mit dem, was man auch bei der Logistikbranche sieht, weil ihr transportiert ja Waren von A nach B. Umweltmanagement, was macht ihr da oder was ist überhaupt das Thema in eurer Branche?
Ja, also Umweltmanagement, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema bei uns und eben auch speziell aufgrund unserer Produkte, die wir handeln, ne, die wir transportieren, die wir aber auch lagern. Das sind Gefahrstoffe, weitestgehend wirklich höchste Klasse auch von Gefahrstoffen. Da gelten ganz besondere Herausforderungen auch schon. Ich sage jetzt mal, unabhängig von dem ganzen Nachhaltigkeitsthema und ESG-Thema ist das natürlich das ganze Thema Sicherheit. Wie behandeln wir die Produkte, wie lagern wir sie, damit weder die Umwelt noch die Menschen zu Schaden kommen. Das heißt, das ist von in unserer DNA sowieso von Anfang an mit dabei. Wir haben verschiedene ISO-Zertifizierungen. Wir haben aufgrund der Chemiebranche ein ganz spezielles Assessment, das nennt sich SQAS, was schon von Anfang an sozusagen überhaupt die Basis ist, die License to Operate, dass wir diese Produkte handeln können, Gefahrstoffbeauftragte und. Also das ganze Setup und eben ganz speziell mit Blick jetzt auf die ESG ist natürlich die Klimaneutralität im Fokus. Aber auch das Thema Mikroplastik, weil wir eben Kunststoffe behandeln, lagern, umfüllen, transportieren. Die dürfen natürlich nicht in die Umwelt kommen. Das heißt, sowohl da liegt ein großer Fokus, als auch eben die Emissionen zu reduzieren, weil das natürlich, kann sich jeder vorstellen, im Transport, das der größte Faktor einfach ist.
Lass uns mal direkt bei den Emissionen bleiben. Zum Plastik kommen wir gleich, das finde ich super interessant. Was macht ihr da, um die Emissionen zu reduzieren? Fahrt ihr weniger?
Wäre etwas kontraproduktiv, weil das ja unser Geschäftsmodell ist. Aber natürlich versuchen wir das so emissionsarm wie möglich zu gestalten. Das heißt, das ist auf der einen Seite die Fahrweise, effizientes Fahren, das gibt's Training für die Fahrer. Wir haben eigentlich immer die neueste Flotte, wenn man jetzt von Euro 6 schaut, technologisch da immer also keine veraltete Technik mehr einzusetzen, wenn man jetzt von konventionellen Dieselfahrzeugen spricht. Und natürlich die Routenplanung, ne, die essentiell ist, möglichst kurze Wege und möglichst wenig Leerkilometer zu fahren. Das sind so die Basics, sage ich jetzt mal. Und klar, wenn man dann in Richtung Weiterentwicklung der Technologie schaut, sind wir dabei, uns anzuschauen, wie wir andere Kraftstoffe einsetzen können. Da ist das Stichwort hier HVO 100. Das ist ein 100% alternativer Kraftstoff aus Resten, aus Müll, aus Ölen, aus Fetten, die sozusagen normalerweise Abfall wären. Da versuchen wir uns umzustellen. Oder eben natürlich auch der Trend mit E-LKWs oder Wasserstoff zu schauen, wann lohnt sich das, wann können wir da wirklich umsteigen.
Ja, so sagst es, ne? Also alternative Kraftstoffe ist ja total spannend. Auch das ganze Thema E-Mobilität in der Logistik ist ja nicht so leicht, ne? Also gerade wenn man lange Strecken fährt mit viel Gewicht, habt ihr da schon Erfahrungswerte?
Leider nein, also in Deutschland nicht. Wir haben unsere Tochtergesellschaft in den USA, die jetzt erste Erfahrungen mit dem Thema Wasserstoff macht, auch auf längeren Strecken. Aber in Europa ist es wirklich noch so, dass die Sattelzugmaschinen noch nicht sozusagen serienreif sind in der alternativen Antriebe. Da schätzen wir, dass wir so Mitte bis Ende des Jahres vielleicht mal erste Fahrzeuge haben. Und dann ist es natürlich auch die Infrastruktur, die noch nicht vorhanden ist. Ne? Auf Langstrecke ist einfach ein E-LKW für uns noch nicht möglich, weil wir nicht denken können.
Ja, das ist genau eigentlich das. Ne? Also man kann ja so viel umstellen, wie man will oft. Ne? Also ich war ja auch mit einigen Logistikunternehmen unterwegs und du kannst ja umstellen, aber wenn du die Infrastruktur nicht hast, tatsächlich auf einer langen Strecke, dass du auch weißt, ich komme an und kann auch tanken mit dem Kraftstoff, den ich da gerade brauche, egal was es ist, dann hast du auch nur eine gewisse Handhabe. Ne? Habt ihr denn da, ich meine, ihr seid ja auch mit euren Kunden und gerade zum Thema Infrastruktur, habt ihr denn da auch Möglichkeiten, da auch mitzugestalten oder seid ihr da wirklich komplett abhängig von anderen?
Also das Ziel wäre schon, weil wir schon verstärkt Mittelstrecke fahren. Das heißt, unsere Planung geht eigentlich eher dahin, dass wir Depottanken machen, ne? Dass wir also versuchen wollen, eigene Photovoltaikanlagen dann zum Beispiel aufzubauen und immer über Nacht zu tanken. Dafür brauchst du aber natürlich auch den Speicher, weil Photovoltaik dann ja nur tagsüber erstmal den Strom produziert. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine größere Investition, die wir planen müssen. Und was dazu kommt, ist eben auch der Tankvorgang an sich dauert ja einfach. Ne? Das wäre schön, wenn unsere Kunden dort auch Infrastruktur zur Verfügung stellen bei den B- und Entladestellen, aber möglichst natürlich in Kombination mit der B- und Entladung, nicht noch zusätzlich, ne? Weil sonst sind das natürlich Zeiten, die wir einplanen müssen, wo unsere Fahrer einfach Leerlauf haben.
Ja, spannend.
Ja, und wenn wir jetzt dann weiterschauen, also das sind ja die quasi normalen Themen, die ein Logistiker oder jeder, ne, der mit einem Fahrzeug von A nach B fährt, betrifft, hast du ja eben schon angesprochen, auch das Thema Plastik. Habt ihr, wenn ihr an Umweltthemen denkt, habt ihr auf der Uhr, kannst du uns vielleicht das nochmal ein bisschen erläutern, was ihr da macht und was da die Herausforderung ist?
Gerne. Ja, also wir lagern und fahren eben auch sehr viel Kunststoffe. Das sind Granulate, das sind kleine Pellets, kleine Kügelchen sozusagen. Und da kann es natürlich schon mal passieren, dass bei der Umfüllung in die Container oder wenn kleinere Säcke quasi umgefüllt werden, dass dort etwas reißt, dass etwas kaputt geht, dass etwas in die Umwelt gelangt. Und das müssen wir natürlich einsammeln. Ne? Also da kann ein Windstoß und schwuppdiwupp ist es sozusagen überall in der Umwelt und dann fängt man das nicht mehr ein. Das heißt, wir haben Vorgaben, wir haben Regeln, wir schulen unsere Mitarbeiter, wie muss damit, also wenn sowas passiert, was müssen wir tun, wie fegen wir das auf? Wir haben aber auch technische Möglichkeiten, Auffangsiebe in den Gullis und so weiter, ne? Dass da also wirklich nichts ins Grundwasser gerät, nichts in die Umwelt gerät. Und dazu gibt es auch eine Zertifizierung, das nennt sich Operation Clean Sweep, OCS. Und daran halten wir uns, da in der Initiative sind wir beteiligt. Und zukünftig wird es dort eben auch eine richtig offizielle Zertifizierung geben, quasi wie ist das Risikomanagement pro Standort aufgestellt, welche Maßnahmen werden angenommen und was müssen wir weiter tun, um das quasi zu verbessern und auszuschließen, dass dieses Mikroplastik in die Umwelt geht.
Ist das denn ein sehr hoher Anteil an Mikroplastik? Also ich frage mich das so ein bisschen privat auch, weil jeder von uns ist ja quasi Mikroplastik-Emittent, ne? Wenn man mal an die Zahnpasta denkt, an die Kosmetik, die wir tagtäglich nutzen. Ist das so ein großer Anteil? Ich meine, natürlich seid ihr in der Chemiebranche unterwegs, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber das ganze Thema Plastik, Verschmutzung, Eintrag in Boden, Wasser etc., ist das wirklich so hoch?
Das ist nicht so hoch, würde ich jetzt behaupten. Ich habe da leider keine Zahlen vorliegen, keine Gramm- oder Kilogramm-Zahlen. Aber das ist definitiv nur ein Minimum. Aber letztendlich ist bei uns, wenn in Anführungsstrichen dieser Unfall schon passiert, dann zählt das schon. Also wenn das ein Kilosack ist, dann ist das erstmal ein Kilo. Auch wenn wir das auffegen und auch wenn wir das wieder einsammeln und als Restmüll oder als Sondermüll entsorgen, weil der Kunde das dann einfach ist kontaminiert, der Kunde kann das nicht mehr benutzen, dann ist es erstmal im Rahmen dieser Zertifizierung oder im Rahmen dieser Initiative ist es dann leider erstmal Müll, ne, und erstmal passiert.
Du hast es gerade erwähnt, ihr habt ja eine Initiative gestartet, ne, im Rahmen eurer Nachhaltigkeitsstrategie. Die heißt ja Hashtag Crafting Responsible Logistics. Kannst du vielleicht so ein bisschen mal erzählen, was ist so dieses Ziel dieser Strategie, der Initiative und wo steht ihr da gerade?
Ja, das war ganz spannend, der Prozess am Anfang, dass wir uns die verschiedenen Themenfelder angeschaut haben. Wir haben unsere Kunden angeschaut und gesprochen und wir haben den Wettbewerb angeschaut, wir haben die Trends, die Regulatorik und wir haben uns quasi Säulen und Aktionsfelder definiert, wo wollen wir die Schwerpunkte setzen, was wollen wir da tun, wo wollen wir den Fokus legen und klar, manches ist offensichtlich, wie Emissionen zu reduzieren im Transport, manches aber vielleicht weniger und dadurch, dass bevor ich kam, dieses Thema nicht ganz so strukturell aufgesetzt war bei uns und nicht so organisiert war, habe ich auch erstmal versucht, alle Handlungsfelder bei uns zusammenzuziehen, weil wir machen als Familienunternehmen schon eine ganze Menge, aber es wurde eben einfach nicht so gebündelt und nicht so kommuniziert, dass man einfach sehen kann, was wir da schon alles tun. Und für mich war es wichtig, dass es dann unter einem Motto steht und wir uns ja einfach alle erstmal auf dem Weg befinden. Crafting ist für mich eben gestalten und machen, ne? Wir sind da noch nicht, ja, wir möchten das gerne und wir haben uns auf den Weg gemacht, aber es ist eben ein Gestalten und ein Machen einfach.
Einfach machen.
Einfach machen, genau.
Ja, wie hast du denn angefangen? Weil das interessiert mich ja, ne? Also, du bist wahrscheinlich voller Enthusiasmus dahin gekommen. Und dann stelle ich mir jetzt vor, Alfred Teilke, du hast gerade auch gesagt, Familienunternehmen. Ja, und dann treffen vielleicht zwei Welten aufeinander. Oder wie war das? Und wie hast du das dann gemacht, einfach machen?
Vielleicht muss man da andere fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so erklären kann, was ich da gemacht habe. Also es ist schon so gewesen, dass der Wille absolut da war. Ne? Sowohl vom Management, von den Mitarbeitern. Die Notwendigkeit wurde total gesehen und jetzt nicht nur aufgrund der Regulatorik oder so. Es wirkt immer so ein bisschen so, weil das halt jetzt der Druck ist und weil wir das jetzt aufbauen müssen. Und so wirkt es immer so, wir machen das nur, weil das jetzt ein Gesetz ist oder so. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir wollten das. Wir sehen die Notwendigkeit, auch mit unseren Kunden eben da gemeinsame Lösungen zu finden. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe einfach auch erstmal rumgefragt, ja, was machen wir da überall? Wer hat Ideen? Wer macht schon was? Wir sind ja auch international aufgestellt. Die USA hat da ein bisschen anderen Schwerpunkt als der Middle East. Und und so habe ich das auch erstmal alles zusammengetragen und dann geschaut, wo wären jetzt vielleicht die wichtigsten Punkte, die wir angehen müssen. Und da ist sicherlich Transport das Thema. Aber da ist eben auch da sind auch die schwierigsten Hürden. Und deswegen versuchen wir so ein bisschen auch natürlich die Quick Wins einzusammeln und zu schauen, was können wir aber jetzt schon auch im kleineren Maße machen mit die Kunststoffe, die Mikroplastik, den Strom, solche Themen, ne?
Ja, und du hast ja ein großes Bild oder ihr habt auch ein großes Bild gemalt. Ihr wollt bis 2040 klimaneutral sein. Welches sind da so die Hauptmaßnahmen, die ihr da jetzt auf den Weg gebracht habt?
Genau, also eingeschränkt ist es nochmal, es bezieht sich auf Scope 1 und 2. Scope 3, das trauen wir uns so bis 2040 auch noch nicht zu.
Aber was meinst du mit Scope 1 und 2? Musst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz erklären.
Genau, also wir haben gesagt, wir wollen klimaneutral sein in den Bereichen, die wir selber beeinflussen können. Ne? Also Scope 1, unsere Emissionen, die wir selber emittieren, die wir selber verursachen, und Scope 2 in Bezug auf die Energie und den Strom. Ja, und also wenn man sich unsere Klimabilanz anschaut, die wir jetzt im dritten Jahr aufstellen, auch das hat es so vollumfänglich vorher noch nicht gegeben, sieht man, dass wir rund zwei Drittel wirklich Transportemissionen machen, ne? Sowohl eigene als auch dann mit unseren Subunternehmern, weil alles machen wir auch nicht selber. Ne? Wir haben zwar eine eigene Flotte, aber vieles machen wir auch über Partner. Aber das sind zwei Drittel sind unsere Emissionen. Das heißt, wir müssen unbedingt an den Transport. Ne? Wir müssen HVO 100, wir müssen diese Brückentechnologie nutzen, bis es möglich ist, dass wir alternative Antriebe nutzen können. Aber wenn es dann soweit ist, also die Branche oder die Trends, die sagen schon eher, okay, das hat jetzt vielleicht ein bisschen Anfangsschwierigkeiten und so weiter, aber es wird einen relativ schnellen Peak geben, vielleicht in 2028 oder so. Da wird es den Hochlauf geben und dann müssen wir und wollen wir natürlich auch dabei sein.
Und wie haltet ihr da so die Balance? Das ist ja immer ein Investment, ne? um sich dann nachhaltiger aufzustellen. Das heißt, ökologische Themen versus ökonomische Themen. Ist das ein Spannungsfeld bei euch oder wie habt ihr das gelöst?
Nee, es ist definitiv ein Spannungsfeld. Also du hattest es eingangs auch schon gesagt, ne? Die Branche hat einen speziellen Ruf, aber eben auch von den Margen her ist das auch wirklich eine sehr, sehr schwierige Branche. Jetzt kann man meinen, unsere Kunden sind Chemie, die verdienen gut, die machen gutes Geld und bezahlen auch sehr gut. Ist aber auch im Moment schwierig, ne, für den Markt in der Chemiebranche, die hohen Energiekosten und so, das merken wir halt direkt. Das heißt, alle Investitionen müssen wirklich gut überlegt sein und im besten Fall in Kooperation mit den Kunden, ne, weil wir zusätzlich noch das Problem haben, dass wir nicht einfach so unsere Flotte zum Beispiel jetzt auf Elektro umstellen können. Da gibt es noch gesetzliche Hürden. Es dürfen nicht alle Produkte mit Elektro transportiert werden. Und wir haben eben viele der Gefahrstoffe, viele der Hoch...
Ganz kurz, ja. Warum? Warum dürfen die nicht, weil der Antrieb des LKWs ist doch eigentlich egal.
Ja, da gibt es Regeln, Gesetze, die das erstmal unterbinden und die noch freigegeben werden müssen oder wo die Hersteller eben entsprechende Vorbereitungen treffen müssen beziehungsweise den LKW so gestalten müssen, dass er sicher ist, dass da kein Kurzschluss...
Brandschutzexplosionsthemen,
genau.
Sonja, du hast ja eben auch das Thema Chemiebranche angesprochen, die ja eure Hauptkunden sind. Die Chemiebranche ist ja auch, ich sag jetzt mal, zu ihren ökologischen und Carbon-Management-Themen ja auch relativ aktiv. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ihr macht das ja auch zum Teil aus einer Eigeninitiative, zum Teil, weil ihr regulatorischen Druck habt. Und ich sage immer, der größte Treiber sind aber natürlich auch die Geschäftspartner. Ne? Und spürt ihr auch, dass eure Partner, also gerade aus der Chemie, euch auch Ziele vermitteln, die ihr erfüllen müsst, beziehungsweise Informationen, die ihr liefern müsst, weil ihr ja letztendlich Teil der Kette seid. Scope 3, vielleicht nochmal ganz kurz, auch für unsere Zuhörerinnen. Scope 3 ist letztendlich die Berechnung der Treibhausgasemissionen in der Lieferkette, also in der Vorkette, Upstream und Downstream und alles, was hinter dem Werkstor passiert. Und da zählt ihr ja dann auch dazu, wenn es darum geht, Rohstoffe zu beschaffen etc., seid ihr ja ein Teil der Vorkette bei der Belieferung der Rohmaterialien. Da würde mich jetzt mal interessieren, habt ihr diese Vorgaben? Wenn ja, was sind so die Fokusthemen? Und das Zweite ist, kommt ihr auch ins Gespräch? Also habt ihr auch gemeinschaftliche Projekte, die ihr zusammen anstoßt?
Ja, ganz spannende Frage auf jeden Fall. Also der Kunde ist eigentlich mit einer unserer größten Treiber natürlich. Ne? Abgesehen von dafür, dass wir das aus Eigenmotivation machen wollen, ist aber natürlich der Kunde derjenige, der seine Anforderungen an uns formuliert. Das kann sein, dass wir das innerhalb eines Tenders beantworten müssen, dass es da große Fragebögen gibt zu unseren Nachhaltigkeitsprogrammen, aber auch in den Gesprächen, in den Jahresgesprächen, in den regelmäßigen Gesprächen ist Nachhaltigkeit in den letzten Jahren immer, immer häufiger dazugekommen. Es ist immer fester Bestandteil der Gespräche. Und letztendlich gibt es sogar von einigen Kunden Roundtables, ne, wo man eingeladen wird, wo man gemeinsam diskutiert, wo man auch durchaus mit dem Wettbewerb zusammen diskutiert und überlegt, wie können wir das machen, weil ja nur gemeinsam können wir dieses Thema schaffen und auch finanziell bewältigen. Aber Vorgaben sind schon auch da, sei es eine bestimmte Punktezahl bei einer EcoVadis-Zertifizierung oder. Also es gibt da schon sehr konkrete Anforderungen auch, ja.
Ja, total spannend, weil ja auch gerade so zum Thema auch Routenoptimierung, ne? Also ihr habt ja dann auch, ich weiß jetzt nicht, wie das im Chemiebereich ist, ja nicht so, da habt ihr wahrscheinlich bestimmte Träger, wo die Waren drauf transportiert werden. Genau. Aber normalerweise hast du in der Logistik ja auch die Paletten, dann sind die leer, dann liegen die da, dann müssen die abgeholt werden oder Waren können irgendwie auf dem Weg vielleicht noch eingesammelt werden, wenn es jetzt nicht Spezialwaren sind, wie Glas oder Chemie. Da ist super viel Potenzial. Da war ich auch schon mal in einem Projekt mit drin, wo wir geguckt haben, wie können wir auch so im Handelsumfeld verschiedene Waren kombinieren. Das heißt, dass man die Routen so optimiert, dass auf der Strecke dann die Ware von A nach B transportiert wird und auf dem Rückweg dann leichtere Ware vielleicht noch mit draufkommt, weil du hast ja verschiedene Kriterien, die du erfüllen kannst, ne, bei einem LKW. Das ist ja einmal das Gewicht und einmal das Ladevolumen. Und wenn du besonders schwere Produkte oder Waren hast, dann ist der LKW teilweise ja noch halb leer. Um dann zu gucken, gibt es vielleicht noch leichtere Ware, die man noch mit dazu packen kann, um halt Routen zu optimieren. Aber das geht natürlich nur, wenn du jetzt in einem bestimmten Bereich bist, ne? Weniger in der Chemie.
Genau, das geht so bei uns nicht. Wir haben quasi ein Produkt, was wir fahren. Und dann ist es durchaus auch so, dass wir leer zurückfahren, sage ich jetzt mal, ne? Weil wir einfach innerhalb des Containers oder innerhalb des LKWs immer dasselbe Produkt fahren, um uns da zum Beispiel auch eine Reinigung zu sparen, die ja auch Emissionen verursacht, die Wasser benötigt und. Also es ist dann so ein Abwägen von, reinigen wir den LKW und setzen wir ihn für ein neues Produkt ein oder planen wir die Routen so, dass er quasi auf längere Sicht dasselbe Produkt fahren kann und somit immer nachgefüllt werden kann.
Total spannend, ja, weil da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass auch die Reinigung natürlich der Fahrzeuge natürlich auch nochmal wieder die Umwelt belasten kann. Ich würde ganz gerne einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt über Umweltaspekte gesprochen, über das, was man bei der Logistikbranche auch sieht, ja, also die Fahrten, wie kann man das optimieren, wie kann man da die Emissionen runterschrauben. Ich würde ganz gerne auf den zweiten Aspekt von ESG gehen, auf das soziale Thema, weil, naja, ohne Fahrer in der Logistikbranche oder Fahrerin helfen die auch die schönsten LKWs oder die schönsten Transportmittel nichts, ist das eine. Und das andere, die Branche ist ja auch, sagen wir mal andersrum, ist auch dafür bekannt, nicht zimperlich miteinander umzugehen, also dass ein rauer Umgangston herrscht, dass die Arbeitszeiten sehr, sehr lang sein können. Ne, Stichwort Fahrtenbuch oder man hört immer wieder, dass dann Zeiten, Maximalzeiten dann übersteuert werden. Wir hören dann immer, dass dann Fahrer gar nicht mehr in Deutschland gefunden werden können. Ja, dass es sogenannte billige Konkurrenz, ja, aus Osteuropa gibt oder inzwischen vielleicht auch schon aus anderen Ländern. Und das ist ja ein Thema, dem hat sich Talke auch zugewandt, dass man sagt, so, da wollen wir was ändern und sagt auch da, naja, wir wollen jetzt nicht nur einen Standard schaffen, was gesetzlich ist, sondern für uns gehört dieses Thema sozial, also wo kriegen wir Fachkräfte her und was können wir da mehr machen, das gehört für euch mit in eure Nachhaltigkeitsstrategie.
Ganz genau, ja, also das ist für uns wirklich unglaublich wichtig, weil das ist ja unser Herzstück und ohne Fahrer können wir gar nicht überleben sozusagen, von daher ist da unsere Recruiting-Strategie wirklich sehr ausgefeilt und sehr, sehr vielschichtig, was das Thema angeht, einfach um da immer die richtigen Menschen auch zu bekommen. Andererseits haben wir es wirklich auch so, dass wir eine sehr, sehr geringe Fluktuationsquote, Gott sei Dank, bei den Fahrern haben, dass wir ja eine sehr gute Bindung zu unseren Fahrern haben und ja, dass wir da im Moment zumindest noch weniger die Probleme sehen, wissen aber auch, da findet auch eine Überalterung statt und es wird zukünftig immer schwieriger. Ich habe mal eine Zahl mitgebracht. Also in 2023 fehlten in Deutschland ungefähr 70.000 Lkw-Fahrer. Ja. Also das wird auch nicht besser. Von daher ist uns die Problematik auf etwas Mittelfrist gesehen natürlich sehr, sehr bekannt und dass wir da versuchen, entgegenzusteuern.
Aber das ist ja toll, ne? Also, weil ich hätte jetzt gedacht, dass ihr eine viel höhere Fluktuation habt.
Nee.
Auch, dass der Wettbewerb sich vielleicht mal so die Fahrer rüberholt oder so. Ich weiß nicht, wie das.
Ja, das ist so ein bisschen so, ne? Also, da gibt es sicherlich schon ein bisschen Grabenkämpfe und auch die Fahrer. Ja, sprechen ja auch miteinander und haben auch bestimmte Plattformen und bestimmte Social-Media-Kanäle, wo die sich austauschen. Also die sind sehr, sehr transparent, sprechen sehr offen miteinander über die Firmen und über die Arbeitgeber. Von daher ja, muss man da schon auch einiges bieten und auch.
Aber das ist doch toll. Also es ist doch toll, dass die sich austauschen, weil das, muss ich jetzt mal vielleicht auch ein bisschen unfairerweise sagen, erhöht ja auch den Druck bei euch, ja, ne?
Da definitiv.
Ein gewisses Arbeitsumfeld zu schaffen, das auch wirklich dazu einlädt, zu bleiben.
Ganz genau.
Und vielleicht auch Nachwuchs noch mit ranzuholen. Ne?
Ja.
Also das hast du ja eben auch angesprochen, dass die Fahrer immer älter werden und dass jüngere Menschen wahrscheinlich eher nicht in diesen Beruf einsteigen.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also es gibt deutschlandweit im Schnitt nur 1.300 Azubis, was Fahrer angeht. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Fahrer fehlen, ja, merkt man da schon, wie sich die Lücke einfach immer vergrößern wird. Ne?
Lass uns da vielleicht auch mal vorne einsteigen. Also Fahrer, wo bekommt ihr denn Fahrer her? Sucht ihr fertige Fahrer? Rekrutiert ihr die aus dem Ausland? Was bietet ihr denen? Ist es bei euch ein Ausbildungsberuf, dass ihr junge Fahrer sucht, um die dann lange zu binden? Also wenn ihr vorne, du hast es auch eben gesagt, ihr habt auch bestimmte Aktionen beim Recruiting. Was macht ihr da, um attraktiv für einen Fahrer oder eine Fahrerin zu sein?
Ja, also es ist wirklich ganz, ganz vielschichtig. Wir haben selbstverständlich, ich sage jetzt mal, deutsche Fahrer, die hier wohnen und oder auch Fahrer mit Migrationshintergrund, die aber zumindest hier in Deutschland einen Wohnsitz haben, bereits da sind, die auch schon ausgebildet sind. Das ist in der Tat ein bisschen schon die Voraussetzung. Also man sollte einen Führerschein haben und man müsste auch die Zusatzausbildung für Gefahrstoffe haben. Also das ist erstmal schon die Voraussetzung. Was wir aber schon versuchen, sind Fahrer zu rekrutieren aus dem Ausland. Du hast es eben auch angesprochen. Da ist Polen, da ist Rumänien, da sind Bulgarien so die Länder, die so in den letzten Jahren auch ja im Fokus standen. Und da gibt es spezielle Programme, denen stellen wir Wohnungen zur Verfügung. Die bekommen hier sozusagen eine soziale Integration. Und da ist das Arbeitsmodell ein bisschen anders. Die arbeiten dann teilweise 3 Wochen oder manchmal 6 Wochen am Stück, also natürlich mit Pausen und so weiter, haben dann aber einen längeren Zeitraum frei von einer Woche oder dann auch schon mal 3 oder 4 Wochen, um dann wieder ins Heimatland zu fahren. Das ist dann ein bisschen anders als die deutschen Mitarbeiter, die sozusagen geregelt 5 Tage die Woche fahren. Und ja, somit versuchen wir einfach für alle Bedürfnisse entsprechende Arbeitsmodelle und Zeitmodelle zur Verfügung zu stellen, soweit es in unserem Rahmen geht. Weil sicherlich das Thema 4-Tage-Woche oder Ähnliches, das ist bei uns schwierig.
Ihr schafft das ja, sorry, wenn ich kurz dazwischen frage, ihr schafft es ja in Europa, in Deutschland, diese, ich sage jetzt mal, Arbeitsstandards umzusetzen. Ihr seid ja aber ein global tätiges Unternehmen. Wie macht ihr das dann in Middle East oder je nachdem, wo ihr vielleicht noch mal ein bisschen weiter weg seid, wo ja Arbeitsschutz, ne, Mitarbeiter, ja, Strukturen vielleicht andere sind als jetzt in Deutschland und Europa? Ja,
verstehe. Also zum einen muss man sagen, wir sind jetzt nicht überall in den Ländern, wo wir aktiv sind, auch im Transport aktiv. Das heißt zum Beispiel Middle East ist eigentlich eher das Logistik, also das Warehousing, die Lagerung unser Fokus. Und wenn wir dort Transporte haben, dann sind das eher Shuttle-Transporte, also kurze Transporte von der Produktion zum Hafen oder zurück. Das heißt, das sind jetzt keine Langstrecken oder so. Und ähnlich in den USA, da würden wir uns jetzt noch mal ein bisschen öffnen. Aber da müssen wir natürlich auch nach geltendem Recht und Arbeitszeiten natürlich entsprechend agieren.
Ja, ich möchte nochmal da einsetzen, was du davor gesagt hast, dass ihr auch in Deutschland viele Kollegen und Kolleginnen aus den osteuropäischen Ländern habt. Es gibt ja in Deutschland durchaus Stimmen, die sagen, naja, wir wollen eigentlich gar nicht mit so vielen nicht deutschen Kräften mehr zusammenarbeiten. Wenn das so wäre, was würde das für Teilke bedeuten?
Das wäre katastrophal. Also das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Ohne die Kräfte, glaube ich, würden wir das so gar nicht stemmen können. Das ist eine wichtige Säule, ein wichtiger Bestandteil unseres Kerngeschäfts. Und ich wüsste nicht, warum das, also ja, wie das gehen sollte. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Was tut ihr denn? Also wir waren jetzt gerade beim Recruiting. Was tut ihr denn, um diese Leute zu halten? Weil du sagst ja, ihr habt eine relativ geringe Fluktuation. Was macht denn Teilke, außer dass ihr vielleicht per se ein attraktiver Arbeitgeber seid im Umfeld, aber was tut ihr aktiv dafür, um diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden?
Also man kann sich ja vorstellen, Fahrer, die sind quasi ja den ganzen Tag unterwegs, die sind auch nicht im Unternehmen, die haben wenig Kontakt im Grunde zu den Mitarbeitern. Aber da versuchen wir natürlich über entsprechende Kommunikationsmittel, die sozusagen einzubinden. Also es ist vollkommen klar, dass die ein Smartphone haben, dass die gewisse Apps haben, dass die auch in ihrer, ich sage jetzt mal, Freizeit oder in der Zeit, in der sie warten müssen, dann zum Beispiel an B- und Entladestellen, dass sie das nutzen können, dass sie da auch das nutzen können für ihre eigene Weiterbildung zum Beispiel. Wir haben wahnsinnig viele Fahrer, die machen Sprachkurse, währenddessen sie darauf warten, dass sie die Produkte abladen können und so weiter. Das stellen wir alles auch so zur Verfügung. Wir haben eine eigene Abteilung, die nennt sich Driver Management. Die ist ganz speziell dafür da, um die Bedürfnisse rund um die Fahrer sich zu kümmern. Der Fahrer kann mit jedem Anliegen dahin kommen. Es gibt Gespräche, es gibt Weiterbildungsprogramme, es gibt Schulungen regelmäßige. Es gibt aber genauso auch Grillabende und Socializing, so dass die Fahrer sich sozusagen verstanden gefühlt haben, dass da ein sehr enges Ohr an den Fahrern ist, um die Probleme auch zu verstehen. Und zum Beispiel also wir sind auch aktiv in einem Verband, die sich da auch dem Thema ein bisschen angenommen haben, weil das Thema oft ist, dass die Fahrer weniger wertschätzend bei den Kunden oder den Kunden unserer Kunden behandelt werden. Also sprich, es gibt wenig Aufenthaltsräume, es gibt vielleicht auch gar keine sanitären Anlagen, es gibt lange, lange Wartezeiten. Ne? Das stresst natürlich auch die Fahrer. Und da gibt's jetzt so eine Art Bewertungs-App, ähnlich wie man das kennt aus Hotels oder TripAdvisor oder ähnliches, dass die Fahrer sozusagen diese Endpunkte bewerten können, ne? Und sich der Verband dann dafür einsetzt, mit den Kunden zu sprechen und zu sagen, hey Leute, guckt mal hin, ne? Hier gibt's nur einen Stern oder weniger Sterne. Was macht ihr da, ne? Bitte kümmert euch auch um unsere Fahrer, weil die fühlen sich hier nicht aufgehoben, ne?
Und hilft das dann auch? Ich meine, zu bewerten ist ja das eine, dass man dann sagt, hey, bei dem oder der Entladungsstelle dürfen wir vielleicht nicht mal auf die Toilette gehen. Oder also das sind so die Themen, die ich mir dann so vorstelle,
absolut.
Die Grundbedürfnisse. Und das heißt, ihr wendet euch dann auch an den Vertreter dieser Belade- oder Entladestelle und versucht dann da mit denen ins Gespräch zu kommen, um da dann Änderungen herbeizuführen.
Die Initiative ist entstanden, weil das natürlich schwierig ist für jeden Logistiker alleine, ne, mit dem Kunden zu sprechen. Da gibt es ein Abhängigkeitsverhältnis. Man will da vielleicht nicht so Druck machen oder so, wenn man den Auftrag nicht verlieren will und. Ne. Deswegen hat sich die Brancheninitiative, der Branchenverband dafür eingesetzt. Und das heißt, der macht das im Grunde anonym. Ne. Dort werden die Bewertungen gesammelt. Das Projekt ist jetzt, glaube ich, 8 Monate am Start. Und wir haben jetzt nach einem halben Jahr, 7 Monaten die erste Auswertung bekommen. Und es gibt sehr, sehr gute B- und Entladestellen. Und es gibt eben auch ein paar schwarze Schafe. Und da würde aber jetzt auch eben der Verband tätig werden, ne, im Namen aller Logistiker sozusagen.
Ja, grundsätzlich habt ihr ja oder engagiert ihr euch ja in den Regionen, in denen ihr tätig seid. Hast du da vielleicht auch noch mal ein konkretes Beispiel für ein lokales Nachhaltigkeitsprojekt, was ihr da angeht?
Also wir haben in Hürth die Leitstiftung, die wir gegründet haben. Und da kümmern wir uns wirklich um ganz lokale Themen, Unterstützung auch von Flüchtlingen, Aufnahme oder Sammlung von Kleidung und Ähnliches oder eben natürlich auch Spenden. Und und so halten wir das eigentlich in jeder Region. Ne? Also wir haben dann in Stade auch einen Standort, der wiederum vor Ort Aktionen macht. Und ja, wir haben da keine übergeordnete Organisation, wo wir das machen, sondern wirklich sehr lokal immer die Bedürfnisse, die vor Ort sind.
Und von dem gesamten sozialen Engagement, gibt es da ein bestimmtes Highlight für dich?
Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Also vielleicht würde ich da jetzt auch die USA nochmal vorbringen, die ich finde dieses Jahr ein ganz tolles oder letztes Jahr ein tolles Projekt gemacht haben, dass die sich in ihrer Umgebung, in ihrem Ort einer Organisation angeschlossen haben und Weihnachtsgeschenke für Familien besorgt haben. Also es gibt dort Familien, die sich das eben nicht leisten konnten. Und Talke USA hat die Patenschaft übernommen für Familien und hat für alle Familienmitglieder dann, also quasi die Mitarbeiter persönlich haben Weihnachtsgeschenke gekauft.
Schön. Fällt mir auch sehr, sehr gut. So, wir haben jetzt über Umwelt kurz gesprochen. Wir haben das Thema Social gestriffen. Und da müssen wir natürlich auch zum Thema Regulatorik, Government-Themen kommen. Hat sich da für euch in den letzten Jahren auch durch Gesetzgebungsänderungen, europäisches Gesetz wird ja auch für euch viel greifen in den verschiedenen Ländern, hat sich da viel für euch verändert? Müsst ihr da sehr viel mehr Regulatorien erfüllen? Und wie stellt ihr euch dem?
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ein ja wirklich ein großes Thema bei uns, dass da viel in kurzer Zeit neu dazugekommen ist. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, darunter fallen wir. Wir fallen auch unter das ESG-Reporting, was dann für uns ab 2026 greift, über ja im Grunde ja schon dieses Jahr. Und das bindet sehr, sehr viel Kapazitäten bei uns, erstmal überhaupt das Verständnis zu schaffen, aber auch zu verstehen, wo sind da Synergien zu anderen ISO-Audits, zu anderen regulatorischen Themen wie das Energieeffizienzgesetz. Wir werden uns jetzt nach EMAS auch zertifizieren lassen. Also da wirklich zu verstehen, was muss berichtet werden, wie hängt das zusammen, was können wir vielleicht für das eine oder andere auch nutzen, aber wo werden nochmal Details anders abgefragt. Also das ist ein Riesenthema bei uns. Und natürlich auch in Teilen die Unsicherheit. Ja, die Diskussion in der Politik über das Lieferkettengesetz, wollen wir jetzt wieder ändern? Werden die Anforderungen angepasst? Das hilft nicht gerade, ja, wenn man damit neu anfängt und neu startet und sich versucht, überhaupt in dem Dschungel zurechtzufinden, ist das halt schwierig. Ja.
Was wäre denn deine Bitte an die Politik oder an die Gesetzgebung, wenn du einen Wunsch frei hättest? Was wäre da ein konkreter Wunsch von deiner Seite?
Also ich hätte mir gewünscht, dass man die ganzen Gesetze vorher stärker geprüft hätte, wo da Synergien sind oder wo da Doppelabfragen sind, einfach damit die so gar nicht erst veröffentlicht hätten werden können. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass man eigentlich viel schneller ist mit Checklisten, mit Templates, mit Vorgaben, weil ich finde, jedes Unternehmen fängt bei Null an. Jeder macht versucht es zu interpretieren, versucht seine Prozesse daran aufzusetzen, weil gerade wenn ich mir die Nachhaltigkeitsberichterstattung ansehe, mit diesen Hunderten von Seiten von Anforderungen herauszufinden, was für uns dann jetzt wesentlich ist und was nicht, da hätte ich mir viel mehr Handreichung gewünscht, viel mehr Vorgabe, also schon vorgefertigte Templates und nicht so, dass man so allein gelassen wird.
Tobias, habe ich auch einen Wunsch frei?
Immer.
Also ich würd mir ja wirklich die Harmonisierung der Gesetze wünschen. Ne? Also natürlich haben wir Elemente, die sich in verschiedenen, also gerade thematisch, ne, Klima hast du in der CSRD, in der Berichtspflicht, hast du natürlich auch in anderen Gesetzen. Nichtsdestotrotz entsteht immer das Gefühl oder auch die Sorge, immer bei Null anfangen zu müssen, was ja faktisch nicht so ist, weil wenn du dich im Unternehmen aufstellst, ne, die Aktivitäten sammelst, weißt, wir haben Ziele, wir haben Maßnahmen, dann erfüllst du ja schon viele Kriterien der einzelnen Gesetze. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da unglaublich viel Potenzial ist, da auch wirklich die Kriterien anzupassen, gerade was so die inhaltlichen Dinge angeht, dass die Unternehmen einfach die Zahlen, die sie haben, besser nutzen können und nicht immer wieder anders aufbereiten müssen. Genau, das wäre mein Wunsch.
Ja, das stimmt. Da stimme ich voll zu. Also, dass man das, was man hat, auch schon so nutzen kann, ohne es wieder zu verändern oder in eine neue Form zu bringen oder in einen neuen Bericht zu bringen. Dass viel mehr auch anerkannt wird von dem, was schon da ist. Das stimmt, ja.
Dann möchte ich jetzt zum Abschluss, weil wir sind leider schon wieder am Ende unseres kleinen Gesprächs, zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal den Bogen spannen und dich einfach fragen. Du als Nachhaltigkeitsexpertin und Managerin eines traditionellen Logistikunternehmens, was war für dich die größte Herausforderung und wie hast du die gemeistert in den letzten 2 Jahren?
Ja, also die größte Herausforderung, das ist echt die Komplexität, würde ich sagen, ja, ist wahrscheinlich die Antwort. Also sowohl was unser Geschäftsmodell angeht, also auch die Logistik, der Transport, unser Unternehmen an sich ist schon sehr komplex und sehr vielschichtig. Plus dann die Regulatorik und die Themen, die das ganze Themenfeld Nachhaltigkeit hat, sozusagen übereinzubringen, zu schauen, was bedeutet das für uns, was müssen wir tun, worauf legen wir den Fokus, das war die größte oder ist eigentlich immer noch die größte Herausforderung, diese Komplexität beherrschbar zu machen und runterzubrechen und ein bisschen auch 80-20 hands-on dabei zu bleiben.
Liebe Sonja, liebe Baha, vielen Dank für diesen tiefen Einblick in die Chemielogistik und die Herausforderungen rund um Nachhaltigkeit, Personalentwicklung und letztlich auch Innovation. Was ich heute mitnehme ist, die Logistikbranche steht unter einem enormen Druck, die Klimaziele zu erreichen. Fachkräftemangel ist natürlich ein Thema und auch die steigenden Anforderungen der Regulatorik ist eine echte Herausforderung. Doch anstatt sich anscheinend von diesen Herausforderungen lähmen zu lassen, ja, setzt Teilke oder Alfred Teilke auf Innovation, Zusammenarbeit und wirklich kontinuierliche Verbesserung. Liebe Sonja, ich finde es beeindruckend, wie ein großes Logistikunternehmen wie Teilke offen ausspricht, dass es keine fertigen Lösungen gibt, aber dass man sich wirklich auf den Weg gemacht hat. Und vielleicht ermutigt diese Folge auch andere Entscheiderinnen und Entscheider in der Branche, selber weiterzugehen und an nachhaltigeren Lösungen zu arbeiten, auch wenn der Weg dahin nicht einfach ist. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr Macher da draußen, so wie ich Sonja heute erlebt habe, wird sie sich freuen, wenn ihr mit ihr in den Austausch geht. Nehmt einfach Kontakt zu ihr auf, tauscht eure Erfahrungen aus oder vielleicht seid ihr auch demnächst hier bei uns im Studio. Stichwort dranbleiben. An euch alle da draußen, alle Hörerinnen und Hörer von Business Shift, ein herzliches Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und wenn ihr noch mehr über Nachhaltigkeit im Business erfahren wollt, dann abonniert unseren Podcast. Schaltet einen Gang hoch, tankt grüne Ideen und rollt mit uns in eine nachhaltigere Zukunft. Abonniert den Podcast und wir bringen euch die interessantesten Tipps und Stories rund um das Thema Nachhaltigkeit im Business, Innovation und Transformation ressourceneffizient direkt in den Gehörgang. Empfangen könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt und wo ihr gerade seid. Im Homeoffice, im Auto, im Bad, beim Bügeln, beim LKW-Fahren, beim Gassigehen, in der Natur mit Kind und Kegel oder Hund. Und alle Infos findet ihr wie immer unter den Shownotes. Und nicht vergessen, Veränderung im Business beginnt bei uns. Bei uns allen und bei jedem Einzelnen. Also bis zum nächsten Mal, euer Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Bleibt neugierig.